Jesus Christus, Freund und Leiter. Lass uns mal zusammen diesen Vers lesen. Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Johannes 20, 31. Halleluja. Ja, ich habe als Grundübersetzung für alle meine Schriften die Schlachter 2000. Und ich nehme nur andere Übersetzung, falls ich merke, dass die Schlachter in diesem Vers vielleicht ein schweres Wort hat oder ein älteres Wort hat, was schwer zu verstehen ist oder so. Da kann ich jetzt nicht, weiß ich nicht auswendig, um welches Wort es hier gehandelt hat. Aber ja, wichtig ist, dass die Sachen geschrieben wurden, dass wir das ewige Leben und auch das Leben, das heißt, dieses Wort ewige Leben ist natürlich so ein Wort, was in unseren, wenn wir dieses Wort hören, denken wir vielleicht an ja ein Leben, das nie zu Ende geht. Aber es geht auch darum, ein besseres Leben im Sinne, wir leben mit Gott. Gott ist die Quelle des Lebens, aber es bedeutet mehr als einfach ein biologisches Leben. Aber dass wir diese Fülle im Geist oder seine Gegenwart und seine Hilfe, seine Unterstützung, und hier das Thema Freund und Leiter, das heißt seine Freundschaft, seine Liebe, und was wir auch alles heute sehen werden, studieren werden, dass wir das alles bekommen. Das ist so Teil dieses Paketes geistiges Leben oder ewiges Leben, was hier mit dem Wort Leben, einfach mit dem Wort Leben, was auch in vielen Orts in der Bibel, im Neuen Testament, einfach mit dieses Wort, mit dem Wort Leben beschrieben wird. Ne? Und Leben bedeutet nicht einfach das biologische Leben in viele Bibeltexte. Interessant, dass heute wir zum dritten Mal Jesus Christus als Thema haben. Wir hatten die vierte Lektion, die fünfte Lektion und die sechste Lektion. Immer wieder über Jesus Christus. Und ja, nächstes Mal geht's dann in ein anderes Thema, Glaube. Aber heute geht's um Jesus Christus. Ne, weil Jesus Christus die Grundlage oder das ist, was so ganz besonders ist in unserem Fall. Wir glauben an Gott, haben wir zwei Lektionen über Gott, Gott der Schöpfer und Gott Vater. Und jetzt haben wir drei Lektionen über Jesus Christus, weil dieses Heft ist Kern des Evangeliums, heißt die Grundlehren, die Grundaussagen. Und die Grundaussagen, die uns betreffen, haben mit Jesus Christus zu tun. Und heute, die anderen Lektionen waren so mehr in Richtung in Richtung, dass er Gott ist und dass er Retter ist. Und jetzt, ich möchte immer das, die Bedeutung für uns auch betonen, dass Jesus Christus auch wichtig für uns ist. Natürlich ist es wichtig für uns, dass Jesus Christus Gott ist, und es ist wichtig für uns, dass Jesus Christus der Retter ist. Aber es gibt auch mehr. Jesus ist unser Freund und Leiter, sind so zwei Aspekten, wie er ganz direkt und persönlich unser Leben beeinflusst oder beschenkt, ne? Weil sind alles Geschenke, dass Jesus unser Retter ist. Das ist ein Geschenk, das wir nicht verdient haben, und wir haben noch weitere Geschenke, die wir nicht verdient haben, dass er unser Freund ist. Ist hier auf der nächsten Seite der Titel Jesus unser Freund. Das heißt, wir glauben an Jesus nicht nur als Gott, aber auch ganz persönlich steht er uns zur Seite, und nicht nur so als Unterstützung, aber ich möchte das einfach hier betonen, als ein Freund, als eine Person, die sich mit uns freut, die das Leben mit uns teilt und was alles so wir verbinden mit dem Wort Freund, Freundschaft. Dieses Wort ist so breit, man verbindet so vieles. Also zum Beispiel ich in meiner Jugend, als ich Teenager war, hatte ein besonderer Freund, wo wir immer sehr viel Zeit verbracht haben, viel gespielt haben und spazieren gegangen sind und verschiedene Sachen unternommen haben. So, das war einfach toll, ne? Und Jesus, der will so eine Person sein, die immer bei uns ist, die uns begleitet und einige auch Probleme löst, bestimmte Probleme. Und ich versuche hier ganz konkret zu werden. Schwester Nelly, würdest du bitte hier den Vers Lukas 2,4 lesen?
Ich sage aber euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts weiteres tun können. Lukas 12,4.
Hier sagt Jesus ganz klar, meinen Freunden. Ich sage aber euch, meinen Freunden. Jesus hat seine Jünger auch seine Freunden genannt. Er nennt uns seine Freunde. Wir sind von Jesus angesehen als Freunde Jesus. Das ist toll. Das ist noch von so vielen Sachen, die Jesus tut, noch diese. Er ist unser Freund und er steht uns zur Seite und hat konkrete Mittel, um uns zu helfen. Ich habe hier eine kleine Liste von 6 solcher Mittel, die Jesus hat, um uns zu helfen. Ich will hier nicht lang in die Länge ziehen mit diesen 6 Punkten, aber so ganz schnell, zum Beispiel Trennung von Gott, hat Jesus die Versöhnung, da sind immer auch so Bibelverse, die könnt ihr zu Hause lesen, für den fehlenden Frieden, wenn wir jetzt Probleme haben, dass uns der Friede fehlt, hat Jesus, dass er unsere Seele reinigt, dass er seine Gegenwart uns versichert. Für die Schuld der Sünde, ne, haben wir schon gesehen, aber ich fasse das hier zusammen. Vergebung gegen die Macht des Fleisches bietet er den Heiligen Geist und gegen unsere 3 Feinde, Teufel, Welt und Fleisch, die wir im Heft Nummer 4 studieren, schenkt er uns seinen Geist und wohnt er selber in uns. Und gegen die Versuchung, Unterdrückung und Besessenheit von bösen Mächten ist Jesus das Licht, das die Finsternis vertreibt. Er schenkt uns Autorität gegen diese Feinde. Und Punkt Nummer 6, Jesus kann uns verändern, indem er sich selbst als Vorbild anbietet, damit wir ihm immer ähnlicher werden. Jesus hat so viele Werkzeuge, um unser Leben und dieses ewige Leben, dieses göttliche Leben uns konkret zu machen. Und als Sohn Gottes konnte er stellvertretend für unsere Schuld und Sünden sterben und kann uns vor dem Vater vertreten. Das heißt, wir haben jemand, der auch vor Gott geht und sagt, der Stefan oder die Nelly oder der Rolf, der hat eine Schwierigkeit und den sollte man helfen oder so, ne? Er vertretet uns, er bietet für uns, oder er vertretet uns, der Heilige Geist bietet auch für uns. Nächster Punkt ist interessant, die Folgen des Sündenfalls hat Jesus rückgängig gemacht, weil Jesus wird genannt der zweite Adam. Und das lässt uns nachdenken über das, was Adam kaputt gemacht hat. Jesus ist gekommen, um, ich sag mal, alles, was Adam kaputt gemacht hat, zu wiederherzustellen. Aber nicht alles ist schon komplett wiederhergestellt. Aber manches schon ist schon wiederhergestellt. Einiges wird noch in Zukunft, wird Jesus perfektionieren oder zur Perfektion bringen. Aber heute zum Beispiel die Angst, weil als Adam und Eva gesündigt haben, hatten sie als erstes die Angst vor Gott. Das lesen wir in 1. Mose. Gott hat denen gefragt, Adam, wo bist du? Und Adam hatte sich versteckt, weil er Angst vor Gott hatte. Und wir brauchen jetzt keine Angst mehr vor Gott haben. Jesus, er sagt, ich bin euer Freund. Ihr braucht keine Angst mehr vor Gott haben. Weil die Angst vor Gott ist natürlich eine ernst zu nehmende Angst, weil Gott ist gerecht, er ist groß, er ist mächtig und ist normal und intelligent, dass man ihn fürchtet. Aber wir müssen ja keine Furcht im negativen Sinn, sondern wir haben seine Freundschaft. Gott ist nicht mehr unser Feind, weil als Adam und Eva gesündigt haben, haben sich ja gegen Gott gestellt und dadurch wurde Gott zu ihrem Feind in einem bestimmten Sinn, weil sie taten Sachen, die Gott missfielen. Und das dadurch kam auch der Fluch und der Segen Gottes ist, wurde von ihnen abgewendet etc. Und das alles macht Jesus rückgängig. Der segnet uns, weil wir jetzt Gott auch gehorchen, weil wir jetzt vereint mit Gott sind. Dann macht Jesus das Ganze rückgängig. Und der Fluch, ne, wie gesagt, Adam und Eva wurden verflucht nach der Sünde. Ne? Adam wurde verflucht zu arbeiten unter schwereren Bedingungen. Früher hat er gearbeitet, aber die Arbeit machte ihm nur Spaß. Und jetzt arbeitet er, aber die Arbeit, aber das heißt, ne, der Mensch, der Mann arbeitet und die Arbeit macht ihm nicht nur Spaß, sondern auch viel Mühe und so weiter. Und der Frau, der Fluch, dass sie in Leiden die Kinder zur Welt bringen. Ne? Und früher war das nicht so. Die Kinder, die vor dem Sündenfall geboren wurden, falls es so war, da gab es keine Schmerzen für die Frau. Der Segen, der auf jeden Nachfolger kriegt, die Schmerzen, die jetzt die Frau hat, ist ein Fluch Gottes über Eva oder eine Folge davon. Ne? Natürlich, Gott hat einfach gesagt, okay, das wird passieren. Früher, der Sündenfall. Und der Sündenfall haben Adam und Eva zusammen gemacht. Sie haben es zusammen gemacht. Das heißt, Adam war der große Verantwortliche, weil Eva, die hatte auch viel Schuld, weil sie mit der Schlange gesprochen hat. Das könnte sie auch vermieden haben. Sie hat es aber nicht getan. Aber sie wurde von der Schlange belogen und betrogen. Und Adam wurde nicht betrogen von Eva. Eva, ne, wir wissen nicht, wie Eva jetzt Adam gebracht hat, die Frucht zu essen. Aber so wie wir das verstehen, nicht mit Betrug. Sie musste Adam nicht anlügen, dass er das getan hat. Und darum ist Adam dann schuld, weil er hat es bewusst gemacht. Und Eva hat nicht so viel Schuld, weil sie es gemacht hat im Glauben, dass diese ganzen Lügen, was Satan erzählt hat, in Erfüllung gehen würden. Und darum ist Adam der große Schuldige an der Sache. Aber dann wurde Adam und Eva wurden, ja, ich sage mal verflucht, obwohl die Bibel es nicht so nennt. Gott hat gesagt, dass diese Sachen passieren würden. Und manchmal ist das nicht jetzt ein direkter Fluch, sondern einfach eine, wie kann man sagen, eine Erklärung. Es wird so sein. Es ist einfach so. Ne? Für uns war das wie ein Fluch, weil vorher war das alles nur mit Freude verbunden. Die Arbeit und Kinder zur Welt bringen war nur mit Freude verbunden und jetzt mit Schmerzen, mit Leiden, mit Schwierigkeiten. Und Jesus, er segnet uns im Himmel mit alle Arten von geistlichen Segen, aber natürlich ist die Arbeit noch mit Mühen verbunden. Aber Jesus, dadurch, dass sein Heiligen Geist in uns wohnt, dann wird auch die Arbeit leichter. Und auch das Kinderkriegen wird auch irgendwie leichter. Obwohl die Schmerzen natürlich da sind. Aber ich glaube, dass jetzt eine Frau in Christus, wenn sie Kinder zur Welt bringt, wenn sie erfüllt ist mit dem Heiligen Geist, ich sage mal so, theoretisch denke ich mal, dass vielleicht Gott auch dann ihre Schmerzen auch mindert, denke ich mal. Ne? Okay, nächster Punkt, der Tod. Durch Adam und Eva fing der Tod an. der Tod in allen Bereichen, das heißt sowohl der leibliche Tod wie auch der geistliche Tod. Und Gott hat gesagt, im Moment, wo ihr diese Frucht isst, wird ihr sterben. Und im Moment, als sie diese Frucht gegessen haben, sind sie gestorben, geistlich gestorben und nach ein paar Jahren auch leiblich gestorben. Der Tod kam in die Welt. Und Jesus, er macht das rückgängig. Bruder Stefan, würdest du bitte hier Johannes 11, 25 und 26 lesen?
Ja. Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das?
Halleluja, Halleluja. Gut. Ne? Die Auferstehung. Die Auferstehung ist das Heilmittel, das Medikament gegen das, was Adam und Eva gemacht haben. Tod kam in die Erde und jetzt kommt Leben, kommt Auferstehung. Wir haben etwas gegen den Tod, die Stirn. Wir können den Tod die Stirn bieten, weil Jesus uns die Auferstehung bietet. Versucht mal aus diesem Gesichtspunkt zu nehmen, weil, wie Stefan gesagt hat, das sind zwei Sätze, die über Leben und Tod reden. Und es gibt zwei Arten von Tod. Ja, es gibt der geistliche Tod und der leibliche Tod. Und ich denke, Jesus meint hier die zwei, ne? Die zwei. Das heißt, der geistliche Tod, das heißt, wer geistlich tot ist, wird geistlich tot. Wer an Jesus glaubt, wird geistlich lebendig gemacht, durch den Heiligen Geist, die Neugeburt. Und wer an Jesus glaubt, wenn er jetzt das leibliche Leben verliert, wird er wieder ein leibliches Leben bekommen in der Ewigkeit. Ein neues Leib. Paulus sagt das so, wir werden... Die am Leben sind, wenn Jesus wiederkommt zur Entrückung, werden verwandelt. Und die, die schon gestorben werden, die werden einen neuen Leib bekommen. Ne? Ne? Ich benutze manchmal, wenn die Leute so fragen, ja, aber wie kann das sein, dass jemand einen neuen Leib bekommt? Ne? Wie kann das sein? Dann sage ich, benutze ich das Beispiel von einem PC. Stellen wir uns vor, dass ich jetzt ein PC habe, das schon sehr alt ist, dass ich so ein PC hätte, das schon irgendwie 10 Jahre alt ist und die Festplatte voll mit ganz wichtigen Informationen, die ich während dieser 10 Jahre gesammelt habe. Und jetzt speichere ich diese Informationen auf eine externe Festplatte. Und jetzt verschrotte ich diesen PC. Verschrotte ich, werfe ihn weg und dann kommt der Müllwagen und zermalt diesen alten Computer, ne? Alles. Dann gehe ich zum Laden und kaufe einen neuen Computer. Ganz neue Monitor, neue Tastatur, alles neu. Und schalte ihn an und jetzt nehme ich diese externe Festplatte und spiele die ganzen Daten wieder auf diesen neuen PC. Ne? Versteht ihr? Und so ungefähr die Auferstehung. Das heißt, unsere Seele ist bei Gott. Unsere Informationen sozusagen sind bei Gott. Wenn wir sterben, geht die Seele zu Gott. Und dann später wird Gott uns einen neuen Körper geben, wo er dann diese Seele reintut. Ne? Vielleicht hilft das, dieses Beispiel, ne? Um das zu erklären, wie kann das sein, dass wir einen neuen Körper bekommen. Ne? Ja. Trennung von Gott, geistliche Unterdrückung, geistliche Unruhe. Ne, gegen sie hat Jesus uns den Frieden geschenkt. Gegen die Unzufriedenheit. Was macht uns denn unzufrieden? Dass wir ohne Jesus den Sinn des Lebens nicht haben oder Erfüllung für unsere Seele nicht haben oder nicht genug haben oder es fehlt uns, natürlich fehlt es uns. Ne? Man benutzt so den Beispiel oder jemand hat so einen Satz gesagt, ein Philosoph, der Mensch hat ein Loch in sich von der Größe Gottes oder so. Ne? Das heißt, in uns fehlt was. Wenn wir Gott nicht haben, fehlt uns was. Und Gott erfüllt uns. Jesus erfüllt uns. Und Jesus hat hier im Johannes 6,35 dieses Wort benutzt, Brot, so wie Brot. Ne? Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Natürlich benutzt hier Jesus eine bildliche Sprache, ganz logisch. Na, Jesus hat natürlich nicht gemeint, dass er jetzt ein Stück Brot ist, aber so wie das Brot uns das Gefühl gibt, dass wir bestärkt werden, dass wir erfüllt sind, dass wir mehr Kraft haben und so weiter. Das sind viele Eigenschaften, die wir durch eine Scheibe Brot bekommen. So ähnlich, was Jesus für uns bedeutet. Und auch das Wasser, ne? Das gibt, Jesus hat auch dieses lass mal sehen. Ach ja, nein, ich habe das gelesen hier, Schwester. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Ich selber habe das gelesen. Ja? Okay. Brot des Lebens, und Jesus benutzt auch in einer anderen Stelle das Wasser, ne? Das Wasser, ich bin das Wasser des Lebens. So auch das Wasser, wenn wir jetzt ein Glas Wasser trinken, dann fühlen wir uns bestärkt, dann fühlen wir uns diese Erfrischung und fühlen wir uns einfach besser. Und so ähnlich Jesus, wenn er in unser Herz ist, dann fühlen wir uns bestärkt. Also Brot und Wasser sind diese weltweiten Grundnahrungsmittel gegen Hunger und Durst. Jesus ist unsere Erfrischung und Kraft. Amen, Halleluja. Sinnlosigkeit, ganz wichtig. Wenn wir nicht Jesus haben, dann leben die Menschen ohne Jesus teilweise sinnlos. Oder ich sag mal sinnlos von Gottes Sichtpunkt gesehen. Das heißt, vom menschlichen Sichtpunkt vielleicht nicht, weil Zeichen der Freundschaft. Nee, lass mich noch über die Sinnlosigkeiten zwei Sätze sagen. Die Menschen ohne Jesus, die ihr Leben ist sinnlos, obwohl sie es nicht so meinen, obwohl sie denken, dass sie ihr Leben füllen mit Sinn, dass sie hinter materiellen Zielen rennen. Sie denken, sie füllen ihr Leben mit Sinn, aber von Gott gesehen ist das nicht so, weil die erfüllen den Plan Gottes nicht. Darum ist ihr Leben sinnlos. Und Jesus, der zeigt uns den Sinn für den Leben. Er zeigt uns unsere Bestimmung. Er zeigt uns, wofür wir geschaffen sind. Welcher war der Gedanke Gottes, als er uns geschaffen hat? Das können wir nur mit Jesus rausfinden. Werden wir gleich sehen, wenn wir jetzt auf der nächsten Seite Lehrer und Leiter sehen. Aber lasst uns jetzt Zeichen der Freundschaft. Jesus, er ist unser Freund. Und er möchte, dass wir auch diese Freundschaft so ganz konkret spüren. Eine Eigenschaft der Freundschaft. Jesus hält uns in seiner Hand. Johannes 10, 28. Das sind immer so viele Bibelverse. In diesem Heft sind so viele Bibelverse genannt. Weil diese ganzen Ideen, die quillen aus der Bibel. So, ne? Die Bibel ist voll mit diesen Ideen, und ich kann die nur so zusammengefasst geben, obwohl wir drei Lektionen nur über Jesus uns mit dem Thema Jesus uns befassen, und trotzdem ist es immer noch zusammengefasst, zusammengepresst, weil es so viel zu sagen gibt, ne? Hier, Jesus hält uns in seiner Hand, Johannes 10, 28. Jesus erquickt uns. Das ist dieser ganz bekannte Vers, Matthäus 11, 28. Würdest du, Franziska, bitte diesen Vers lesen, Matthäus 11, 28?
Matthäus 28 soll ich lesen?
11, 28.
Bitte?
11, 28, hier auf Seite 54.
Ach, da unten, auf Seite 54. Ja, Entschuldigung. Kommt her, alle zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Hoffnung für alle.
Amen. Ja? Jesus erquickt uns. Wenn wir leiden, was es auch normal ist, dass wir leiden, dann schenkt er uns Kraft. Dann spüren wir, dass er bei uns ist. Da gibt's auch dieser ganz bekannte Bibelvers, Psalm 34, 4, aus dem Alten Testament. Und da wird natürlich an Gott gemeint, weil Jesus zur Zeit nicht bekannt war. Ja, wenn ich auch wandle durchs finstere Tal, da bist du bei mir. Ne? Ist quasi so ein Parallel zu diesem Vers. Jesus ist bei uns, wenn wir durch das finstere Tal gehen. Genau, Psalm 23, Vers 4. Mhm. Ja, Jesus steht uns alle Zeit zur Seite. Jesus wohnt in uns. Das ist eine wichtige Information. Jesus wohnt in uns. Und wenn jetzt Leute Jesus nicht kennen und Jesus noch nicht bekehrt sind, kann man auch diesen Ausdruck sagen. Lade Jesus zu dir in dein Herz ein, dass er in dein Herz wohnt, ne? Er wohnt in uns. Und hier habe ich genannt Epheser 3, 17, aber es gibt auch ganz viele andere Verse, die das Gleiche behaupten. Wir beten zu ihm und er erhört unsere Gebete und schenkt uns, was wir erbitten. Johannes 16, 23, da gibt es auch ganz viele andere Verse, die das Gleiche behaupten, dass wir zu Jesus gehen und unser Herz ausschütten und auch bitten dürfen. Ist auch wichtig. Das heißt, wenn wir jetzt das Vaterunser studieren, sehen wir, dass von den sieben Aussagen nur eine Bitte ist. Darum merken wir, dass Anbetung und Lobpreis im Gebet sehr wichtig ist. Wichtiger als bitten, aber trotzdem sollen wir bitten. Weil oft haben wir Nöte, haben wir Probleme, und wir können zu Jesus gehen. Er selber hat gesagt, wer zu mir kommt und wenn ihr mir was bittet in meinem Namen. Ne? Sehr interessant, diese Aussage. Wenn ihr mir was bittet in meinem Namen. Ne? So komplizierter Satz, was viele falsch verstehen. Viele verstehen, dass Jesus damit meint, dass wir jedes Gebet oder jeden Satz mit dem Ausdruck enden müssen, im Namen Jesu, ne? Dass der Ausdruck am Ende des Gebets im Namen Jesu so eine Art magischer Satz ist. Und wenn man das nicht sagt, dann bekommt man nicht, was man gebetet hat. Und wenn man das sagt, dann bekommt man, was man gebetet hat. Ne? Das ist nicht richtig. Das hat Jesus nicht gemeint. Wir sollen natürlich unsere Gebete enden mit dem Satz im Namen Jesu. Aber Jesus hat gemeint, wenn wir ihnen Sachen bitten in seinem Namen, das heißt in seinem Sinn, als seine Stellvertreter, als Menschen, die jetzt was bitten, was er uns geben will, in diesem Sinn. Wir in seinem Namen benutzt man so auch allgemein, wenn man sage, bestimmt die Person XY handelt im Namen der Person Z oder so, heißt es als Stellvertreter. Und wenn wir zu Jesus gehen, wir sind doch Christen und als Christen sind wir Stellvertreter Christi. Und auch wenn wir zu Jesus gehen, auch in diesem Moment hören wir nicht auf, Stellvertreter Christi zu sein. Und wenn wir zu ihm gehen, dann sollen wir auch seine Sache vertreten. Das heißt, seine Interessen vertreten. Und auch im Gebet sind seine Interessen die wichtigsten. Sie sollen unsere Interessen sagen. Und genau das bedeutet, in meinen Namen. Ich hoffe, ich habe es nicht zu kompliziert gemacht. Erhöht unsere Gebete. Das ist total wichtig. Ne? Es gibt so ein Lied, das wir als Kinder gesungen haben. Jesus erhört Gebet. Oder ich bin sicher, dass Jesus Gebet erhört. Er hat mich total beeindruckt als Kind. Und das war auch meine Erfahrung als Kind, obwohl ich noch nicht bekehrt war. Meine Bekehrung war, als ich 17 Jahre alt war, aber auch in meiner Kindheit habe ich die Erfahrung gemacht, dass Gott Gebete erhört. Und Gott erhört auch Gebete von Nichtgläubigen, nicht bekehrten Menschen. Das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber Gott ist gut. Und wenn jetzt auch Götzendiener zu Gott gehen und irgendwas bitten, kann er manchmal auch diese Gebete erhöhen. Okay, ich will jetzt keine in einer Nebendiskussion eingehen, nur weil vor einige Zeit jemand mir diese Frage gestellt hat, weil jemand jetzt ein Gebet gemacht hat an Maria, an eine Statue, ein Bild von Maria und hat dieses Gebet dann bekommen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber diese Statue ist doch ein Götze und so, ne? Und ein Götze kann keine Gebete erhöhen. Das ist ein totes Ding, ne? Und dann hat die Person gefragt, ja, aber wieso hat dann diese Person das bekommen, was sie gebetet hat, ne? Dann habe ich gesagt, ja, Gott ist so gut, er hört sogar manchmal solche Gebete, ne? Weil nur Gott kann Wunder tun und man sollte diese Götzen nicht suchen, ne, weil diese Menschen dann ignorant sind. Diese Menschen, die haben nicht die Informationen, die wissen nicht, dass es Sünde ist. Und Gott versteht das auch bis einen bestimmten Punkt, dass der Mensch ignorant und schwach ist. Ne? Aber natürlich, wir als Kinder Gottes, wir haben 100-mal mehr Gebeterhöhung, ne, weil wir den wahren Kontakt zu Gott haben, die Beziehung, die persönliche Beziehung zu Gott haben. Halleluja, Halleluja. Ja, interessant, dass Jesus ein Zeichen der Freundschaft gegeben hat, weil wir tun, was er von uns verlangt. Ne? Johannes 15, Vers 14. Nelly, würdest du bitte hier Johannes 15, Vers 14 lesen?
Ja. Und ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch aufgetragen habe. Johannes 15, 14, Hoffnung für alle.
Danke. Ne? Das ist auch ein Zeichen unserer Seite, dass wir tun, was er uns lehrt. Zeichen, dass wir seine Freunde sind. Es ist einfach so, wenn wir jetzt einen Freund haben, jemand, der uns ans Herz liegt, dann versuchen wir, diese Person auch nicht zu missfallen oder zu gefallen, versuchen wir, indem wir Sachen tun, die wir wissen, dass diese Person mag. Und so auch, wir tun den Willen Jesu, nicht weil er uns zwingt, weil er uns bedroht, sondern weil diese Freundschaft, diese Liebe, die zwischen uns ist, so stark ist. Und die bewegt uns, die bewegt uns. Wir können nicht anders, weil wir ihn so sehr lieben. Gut, auf der nächsten Seite, Lehrer und Leiter. Einer der wichtigsten Aufgaben Jesu in seiner Lebzeit war, das Volk zu lehren. Matthäus 4, 23. Total wichtig, diese Information, weil diese Information, die geht oft unter. Die geht manchmal unter, weil die Wunder Jesu, die sind so, die springen so ins Auge. Und wenn wir jetzt die Evangelien lesen und die Wunder Jesu lesen, dann werden wir vielleicht von den Wundern Jesu ein bisschen geblendet, dass wir sein Werk als Lehrer nicht so sehr merken wie oder so, nicht so sehr Aufmerksamkeit schenken wie das andere. Aber in vielen Texten von den Evangelien steht es, dass Jesus irgendwo angekommen ist, in einer Stadt oder so, ein Dorf oder irgendwo, und er fing an zu lehren oder er fing an zu predigen. Das war eine wichtige Aufgabe Jesu, das Volk zu lehren. Und einer der wichtigen Bedeutungen Jesu für uns ist, dass er uns lehrt. Er lehrt uns seine Wege und seine Gebote, was wir tun sollen. Wir lernen von Jesus durch sein Wort und seinen Geist. Durch sein Wort und seinen Geist. Die Bibel ist das Wort Gottes. Und wenn wir die Bibel lesen, wir sollen die Bibel jeden Tag lesen. Und dort lernen wir, was Jesus von uns will. Und auch seinen Geist. Das ist interessant. Ich weiß nicht, ob ihr das hier jetzt versteht, was es bedeutet, vom Geist Gottes gelehrt zu werden. Ich sag mal so, Jesus hat anderswo gesagt, dass der Heilige Geist uns erinnern wird, alles, was ich euch gesagt habe, das heißt Jesus, was Jesus gesagt hat. Und in diesem Sinn ist der Heilige Geist ein Lehrer, weil wir lesen die Bibel, manchmal lesen wir und vergessen. Wir lesen und verstehen nicht. Und später sind wir dann in einer Situation, wo wir jetzt eine Lehre brauchen, wo wir sagen, Jesus, was soll ich jetzt tun? Und dann kommt der Heilige Geist und erinnert uns. Oder wir beten und sagen, Gott, wie soll ich das und jenes verstehen? Dann kommt der Heilige Geist und erinnert uns an Bibelversen, die wir gar nicht mehr wussten, dass wir sie einmal gelesen haben. Und das heißt, dieses Werk, Erinnerungswerk vom Heiligen Geist. Und er offenbart uns auch sehr viele Sachen. In meinem Fall, ich sage aus eigener Erfahrung, dass er mir in vielen Situationen sagen wir, aufmerksam macht auf bestimmte Personen oder zum Gegenteil manchmal so eine Art innerliches Warnsignal gibt gegen bestimmte Personen. Oder wenn ich jetzt mit jemandem mich unterhalten, dann gibt der Heilige Geist mir bestimmte Warnsignale, welche Themen ich nicht besprechen soll oder und so weiter. Ne? Ich muss doch auch lernen, noch ihm zu gehorchen, ne? Weil er manchmal auch diese Warnsignale gibt und dann muss ich mich dann beherrschen, dass ich das auch gehorche. Und das ist auch eine Art, wie wir Jesus gehorchen, indem wir seinen Geist folgen. Ne? Weil der Heilige Geist, der leitet uns in Situationen, oder die Situationen sind immer neu. Die Situationen unseres Lebens sind nicht alle vorgesehen in der Bibel. Und diese neue Situationen, die bedarfen auch eine Führung des Heiligen Geistes. Gut, Jesus ist unser Leiter. Lehrer und Leiter, da gibt es einen kleinen, ja, natürlich einen bestimmten Unterschied. Eines ist ein Professor, ein Meister oder ein Lehrer, der gibt Informationen weiter. Und Jesus tut das, er gibt uns die Informationen. Ein Leiter ist schon ein bisschen was anderes, eine Person, die eine andere in die Hand nimmt und sagt, komm, ich zeig dir den Weg oder so. Ne? Das sind ja Feinheiten. Ne? Jesus ist unser Leiter. Von ihm bekommen wir die geistliche Orientierung und Wegweisung. Bruder Stefan, würdest du bitte hier Johannes 8, 12 lesen? Danke, Stefan. Wer Jesus nachfolgt, der sollte wissen, wo er läuft. Das heißt, unglücklicherweise habe ich auch einige Christen getroffen, die trotz Jesus nachfolgen, habe ich den Eindruck, dass sie nicht genau wissen, welches Ziel ihr Leben hat. Das sollte so nicht sein. Jesus bietet das an. Jesus sagt, dass wir könnten das Licht haben, aber dann dafür müssen wir auch ihn suchen und ihn fragen und dem Geist auch folgen, seine Eindrücke, seine geistliche Eindrücke, seine Warnsignale oder wie jeder das jetzt empfindet, wie er uns führt, dass wir auch wissen, wo wir treten, jetzt im übertragenen Sinn, der Weg, das Licht für den Weg, das heißt, dass wir wissen, wo wir treten. Und ich gebe das Beispiel von mir. Es ist schwer, manchmal Jesus, oder oft ist es schwer, Jesus zu folgen, weil Jesus zeigt mir ganz persönlich, was er von mir erwartet. Und das weiß ich ganz genau. Und es gibt natürlich Leute, die denken, dass sie viel besser wissen, wie ich mein Leben zu führen hätte. Dass sie viel bessere Ideen haben, wie ich mein Leben noch toller gestalten könnte. Und dann ist es schwer, festzubleiben und zu sagen, nein, Jesus hat mir das gezeigt, was ich jetzt machen soll. Und wenn auch andere viel mehr Erfolg haben oder viel mehr berühmt sind oder weiß nicht was, aber das Weg, was sie gehen, ist ihrer Weg. Mein Weg ist das, was Jesus mir gezeigt hat im Laufe meines Lebens und ich weiß es ganz genau. Und ich kann nur empfehlen, dass wir diesen ganz persönlichen Weg finden, dass wir das ganz persönlich dass wir die Gewissheit haben, dass wir jeden Tag vielleicht fragen, am Anfang fragen, Jesus, das, was ich tue, ist genau das, was du von mir erwartest, dass wir fragen und dass wir da auch die Gewissheit bekommen oder auch vielleicht auch nicht. Vielleicht kommt auch die Antwort, nein, du machst was anderes oder ich möchte dir jetzt einen kleinen, eine Abbiegung machen in deiner Straße, ne? Ich möchte, dass du jetzt irgendwo in 100 Meter links abbiegst oder so, ne? Kann auch passieren. In meinem Leben ist es auch passiert, in der Vergangenheit, vor 15 Jahren, als wir nach Deutschland gekommen sind als Missionare. Wir haben es nicht gedacht, ne, dass wir das tun sollten, aber dann kamen die Wörter, die Prophezeiungen, ihr sollt nach Deutschland als Missionare. Und am Anfang war das so ganz weit weg. Ich habe gedacht, ne, was ist das, was bedeutet dieses Wort? Und das hat sich immer weiter bestätigt, bis es dann in Erfüllung gegangen ist, bis wir, ne, aber alles mussten wir auch selber entscheiden und sagen, okay, dann, wenn Gott es von uns will, dann tun wir es auch. Gott hat immer die Tür aufgemacht, aber wir mussten immer selber durch die Tür. Ne, das ist so ein Prozess. Gott macht die Tür auf, aber wir müssen durch die Tür. Und wichtig ist, dass wir wissen, dass Gott will, dass wir durch diese Tür gehen. Und Jesus leitet, er leitet uns. Und darum brauchen wir keine Ungewissheit mehr haben. Ne? Weil natürlich ist das sehr oft im Leben so, dass wir denken, welche Entscheidung soll ich treffen oder welchen Beruf soll ich nachgehen oder was soll ich tun oder was soll ich studieren oder ne? Und es gibt viele, viele Fragen. Aber Jesus möchte nicht, dass wir in der Ungewissheit leben. Und er zeigt uns, wer Jesus nachfolgt, lebt nicht ziellos und planlos. Wer ist als nächstes dran? Franziska, würdest du hier Epheser 2,10 bitte lesen?
Ja, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Epheser 2,16.
Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ne? Total wichtiger Vers. Den sollten wir wirklich auswendig lernen. Das ist einer der Bibelverse, den wir so auswendig wissen müssten. Ne? Wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor, das heißt in der Vergangenheit, Gott hat den Weg gezeichnet, den wir wandeln sollen, auf den wir wandeln sollen, im Voraus, ne? Im Voraus. Das heißt, wenn man sagt, so Gott hat einen Plan für dein Leben, das ist auch ja natürlich diese, sagen wir so, philosophische Überlegungen, die interessieren mich nicht. Ne? Das heißt, es gibt immer Leute, die dann da anfangen so mit solche theologischen Diskussionen, ja, Gott weiß alles, was in unserem Leben passieren wird in der Zukunft. Das heißt, und sagen, ja, okay, Gott ist dann die Ursache von dieser Sachen oder so, haben wir überhaupt einen freien Willen etc., diese ganzen philosophischen Überlegungen, die wir als Christen gar nicht machen sollen. Das heißt, wir wissen, dass Gott für jede von uns ganz persönlich was sich ausgedacht hat. Als er uns geschaffen hat, ganz persönlich, ganz individuell, hat er sich Sachen ausgedacht. Er hat uns beschenkt mit Gaben, und wir können diese Gaben auch missbrauchen. Wir können diese Gaben auch nicht nachgehen. Es steht uns frei, ne? Okay, und wenn wir das nicht tun, dann tun wir halt den Plan Gottes nicht. Aber besser ist, wenn wir das tun, wenn wir unsere Gaben entdecken, wenn wir diese Ziele, die Gott für uns gesetzt hat, dass wir sie finden, weil das ist dann auch das Beste, was es für uns gibt, ganz persönlich. Der beste Weg, der Plan Gottes, das ist, wenn wir sagen wir so, diese Partnerschaft in Klammern mit Gott das Beste daraus machen, das von aus unserem Leben, wenn wir folgen, was er in seinen Gedanken für uns hat. Halleluja, Halleluja. Jesus ist der Weg, ne, der jetzt mit Betonen auf diesen Artikel, der Weg. Jesus ist nicht ein Weg, sondern der Weg, und alle anderen Menschen oder Ideologien sind Umwege, Irrwege, und nur Jesus zeigt uns den Weg zum Vater und auch den Weg des Lebens. Ich sag mal so, Jesus ist der einzige feste Punkt, ne? Als Jesus gesagt hat, ich bin der Weg und die Wahrheit, ich vergleiche das mit einem Leuchtturm, ne? Ein Leuchtturm im Meer hat dieses Vorteil, dass die Schiffe, die wissen, da gibt's einen Leuchtturm irgendwo in dieser Richtung, und wenn sie das Leuchtturm sehen, dann wissen sie, dass sie können auf der Karte schauen und wissen, wo sie selber sind. Sie gucken auf der Karte und sehen, in dieser Punkt ist der Leuchtturm, und wenn wir in dieser Richtung schauen und sehen wir den Punkt, dann können wir selber die Position bestimmen. Ne? Früher, als es kein GPS gab oder so. Ne? Heute gibt es die GPS und so, und dann braucht man diese Sachen nicht. Aber früher, als es keine diese Systeme gab, dann war es eine Art Ortbestimmung durch den Leuchtturm. Und so ist es auch mit Jesus. Jesus ist dieser Leuchtturm. Jesus ist unser GPS, ne? Unser Navi. Ne? Das ist damit gemeint. Jesus ist ein fester Punkt, und so können wir wissen, wo wir liegen, wo wir mit unserem Leben sind. Wenn wir einen Bezug zu diesem festen Punkt haben, können wir wissen, ob wir weit oder fern oder nahe zu diesem Punkt sind, und dann wissen, ob es jetzt ein guter Punkt ist, wo wir sind oder nicht. Ich habe ein interessantes Vergleich gelesen, jetzt auf WhatsApp. Jemand hat es mir geschickt. Vielleicht habe ich das auch schon gelesen, dass ein Kind seinen Vater gefragt hat, Papa, wie groß ist Gott? Und dann hat der Vater gesagt, schau mal da auf dem Himmel, da ist ein Flugzeug. Wie groß ist dieses Flugzeug? Das Kind hat gesagt, ja, sehr klein, sehr klein. Und dann hat der Vater das Kind zum Flughafen gebracht und dann hat gesagt, schau mal, meinst du jetzt diese Flugzeuge, die du siehst, sind die jetzt klein oder groß? Hat das Kind gesagt, ja, sehr groß, riesig groß. Und wo liegt der Unterschied? Warum hatte vorher das Kind den Eindruck, der Flugzeug ist sehr klein und jetzt sehr groß? Weil vorher war der Flugzeug sehr weit weg. Und die Lektion der Geschichte ist, Gott wird größer, indem man ihm sich nähert. Natürlich ist Gott überall groß, er ist allgegenwärtig und so und allmächtig, immer. Aber umso mehr wir ihn kennenlernen, wird er auch für uns größer, bekommt er mehr Bedeutung, verstehen wir ihn besser und können wir uns an ihn orientieren. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja, wie gesagt, die Menschen ohne Jesus, die denken, sie haben ein Leben, aber sie haben ein biologisches Leben. Sie sind geistlich tot. Und wenn wir Jesus haben, dann haben wir das geistliche Leben. Dann haben wir ein Leben in Fülle. Dann haben wir die Erfüllung, die geistliche Erfüllung. Und das ist, was man wirklich Leben nennen kann. Und nur wer das hat, kann es auch behaupten und bezeugen. Wer das nicht hat, der weiß nicht, ne? Der weiß nicht, wie das aussieht, und der kann es nicht verstehen. Jemand, der Jesus nicht in seinem Herzen hat, kann diese Aussage nicht verstehen, warum Jesus sagt, ich bin das Leben, ne? Das Leben jetzt mit Betonung auf diesen Artikel, nicht ein Leben oder ein bisschen Leben, sondern das Leben, weil er die Quelle ist, er der Leuchtturm, unser Leuchtturm ist, und der ist, der uns wirklich Freude schenkt im Leben, wie es aussieht. Das heißt, das Leben, was wir haben, genau in dieses Leben schenkt uns Jesus die Freude. Er zeigt uns, dass dieses Leben das Beste ist. Ich sage mal so, zumindest ich sage als meine Erfahrung, weil ich auch gebetet habe und das immer vor Gott gelegt hat und gesagt, Gott ist das Leben, was ich führe, das Leben, was du für mich geplant hast. Und dann hat Gott auch ab und zu eingegriffen und dem Weg jetzt eine andere Richtung gegeben, ne? So dass wir heute ganz klar sagen können, ne? Dass dieser Weg der Weg Gottes ist. Und man sagt so, dass man im Zentrum des Willen Gottes bleiben soll. Versteht ihr, was das bedeutet? Im Zentrum des Willen Gottes bleiben. Im Kern oder im Mittelpunkt des Willen Gottes zu bleiben. Das ist auch eine geistliche Suche. Das ist ein Ziel. Das ist eine Arbeit, sich in dieser Richtung zu arbeiten. Das heißt, alles ablehnen, was nicht der Wille Gottes entspricht. Das und so lehnen wir auch ab alles, was nicht dem Willen Gottes beiträgt. Halleluja.